Schön, Amen. Ich freue mich richtig, hier zu sein. Ich sage euch, es ist immer wieder aufregend, ja. Zu Hause, da kennt man seine Leute, da weiß man, wie die drauf sind. Und du weißt aber, wenn du woanders bist, nicht, ob jemals jemand über deinen Witz lachen wird, ja. Deswegen freue ich mich, dass wir einfach auch schon beim Interview Spaß zusammen hatten. Ich hoffe, ihr merkt, dass man mit mir Spaß haben kann, weil das ist mir einfach wichtig, ja. Wer lachen kann, kann das Leben auch überstehen. Und wer lachen kann, hat immer einen Grund zur Hoffnung, ja, weil Spaß einfach was ist, was das Leben trägt. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Genau, ihr habt es ja schon gehört, ich bin der Lars, ich bin mit meiner Frau Lenka hier. Wir sind seit 2 Jahren verheiratet. Ich bin 30 Jahre alt. Komme auch aus der Nähe von Bielefeld. Also ich wohne, oder meine Mutter, ja, und mein Elternhaus, das steht in Löhne. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist nämlich die Weltstadt der Küchen. Okay, Löhne ist die Weltstadt der Küchen. Wenn hier jemand ist und eine Küche von Poggenpol, Nobilia, Simatic oder sonst was hat, dann weißt du, das kommt daher, wo ich bin, ja, wo ich wohne, wo ich gewohnt habe. Also ich bin dort irgendwo unterwegs im Ostwestfalen, ein Stück Süden im Norden. Wenn du es nicht glaubst, komm gerne mal vorbei und besuch uns. Genau, und ich bin heute hier, weil ich den Thaddäus kenne. Ich habe 1 Jahr unter ihm studiert, wir haben uns kennengelernt. Irgendwann kam mir auf diese verrückte Idee, ob ich bei Stay on Fire mitmachen könnte. Und so begann die Reise, und dass das heute mal hier in Bad Kreuznach endet, hätte ich vor 5 Jahren nicht gedacht. Deswegen, so ist so ein bisschen die Verbindung, so bin ich hier. Und ja, wenn man dann angefragt wird, dann überlegt man sich ja schon auch ganz gut, was kann man mitbringen oder was hat man auf dem Herzen. Und mir ist es relativ leicht gefallen, weil mir direkt eine Geschichte in den Sinn gekommen ist, die wahrscheinlich jeder von uns kennt. Das ist die Speisung der 5000. Egal, ob du gläubig bist oder nicht, egal, ob du neu hier bist oder schon ein alter Hase, du wirst wahrscheinlich diese Geschichte irgendwie mal gehört haben, und sei es bei irgendeiner Gottesdienst, Weihnachts-, Ostergeschichte im Fernsehen. Das ist eine bekannte Geschichte, und ich freue mich, da mal reinzugucken und neu ein paar Sachen rauszunehmen, die, glaube ich, heute noch extrem wertvoll und wichtig sind. Und ich liebe es, dass man nicht nur einzelne Bibelverse nimmt, sondern ich liebe es, wenn wir uns Bibeltexte im gesamten Zusammenhang angucken. Deswegen werden wir jetzt am Anfang 12 Verse lesen. Ja, das musst du jetzt mit mir schaffen. Ja, 12 Verse, weil es ist nicht ein Vers, es sind nicht 3 Verse, es ist eine Geschichte, die uns was sagen möchte. Und ich habe das mitgebracht. Wenn ich das dir vorlese, dann lies mal so mit, wie du dich am besten hineinversetzen kannst in diese Geschichte. Ja, der eine, der muss konzentriert Wort für Wort mitlesen, der andere schließt seine Augen. Ich möchte, dass du so ein bisschen die Stimmung aufnimmst, was da los war, und einfach diese Geschichte so ein bisschen mit mir mitliest, wie du zu Hause auf der Couch ein gutes Buch lesen würdest. Okay? Lass uns mal reinsteigen. Markus 6, die Verse 30 bis 44, ich habe gelogen, sind sogar 14 Verse. Genau. Dann starten wir mal durch, müsste jetzt kommen. Sehr gut. Also, die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen: Kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit fanden zu essen. Sie fuhren also mit einem Boot an einem einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt, und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Es wurde spät, und seine Jünger kamen zu ihm und sagten: Wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus aber erwiderte: Gebt ihr doch ihnen zu essen. Und da sagten die Jünger zu ihm: Hä, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben könnten. Wie viele Brote habt ihr denn? Fragte Jesus zurück. Geht nach und seht. Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten, 5 Brote und außerdem 2 Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in ihren Gruppen zu 100 und zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die 2 Fische ließ er unter allen verteilen. Und alle aßen und alle wurden satt. Großartig, ja? Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. 12 Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, belief sich auf 5.000. 5.000. Wir haben hier eine Geschichte, die etwas Besonderes an sich hat. Und diese Besonderheit liegt gerade nicht in der Geschichte, sondern einen Schritt davor. Und den möchte ich dir mal mitgeben. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Das ist eine der ganz, ganz wenigen Geschichten in der Bibel, die in allen 4 Evangelien steht. In allen 4 Evangelien. Sie steht in Matthäus 14, Markus 6 haben wir gelesen, Lukas 9 und in Johannes 6. Und jetzt wirst du merken, wenn du mal die Geschichten lesen würdest, dass die sich irgendwie ein bisschen unterscheiden. Und vielen fällt das schwer, weil sie sich fragen, wo ist der Wahrheitsgehalt, wenn 4-mal die gleiche Geschichte anders geredet wurde. Aber ich möchte dir heute Morgen eine Sache mitgeben an diesem Punkt. Genau darin liegt der Wahrheitsgehalt. Wenn wir beide zusammen eine Geschichte erleben würden, wenn wir beide zusammen Ski fahren gehen, du würdest die Geschichte anders erzählen als ich, aber die Kerninhalte würden gleich bleiben. Wir haben uns Skier ausgeliehen, wir sind Ski gefahren, ich habe mich aufs Maul hingelegt, ich habe mir den Arm gebrochen, das wäre gleich. Aber deine Wahrnehmung ist ja ein Stück weit noch anders und deine Zielgruppe, mit der du redest, ist auch anders. Das heißt, diese Geschichte in 4 verschiedenen Evangelien von 4 verschiedenen Schreibern musst du dir vorstellen, wie Farben auf einer Farbpalette, die sich ergänzen. Das ist kein Ausschlusskriterium, sondern das ist ein Wahrheitsgehalt. Diese Geschichte hat was Wahres an sich und hat eine Wichtigkeit, dass 4 Leute sie erzählt haben, weil sie in der Bibel stehen muss. Und ich finde, damit kann man ganz anders auch hineinstarten in den Text. Es gibt viele andere Texte, das lohnt sich zu forschen und zu schauen, welche Texte noch wo stehen und immer so ein bisschen dieses Bild im Kopf zu haben. Es sind wie Farben auf einer Farbpalette, die man mischen kann, die sich ergänzen und die ein großes Bild ergeben. Und das liebe ich an der Bibel. Die Bibel versucht in ihrer Kultur, da wo sie ist, Wahrheit zu transportieren und das nicht nur über unser Gefühl, sondern auch rational und über den Kopf. Ja, und die Menschen, dass sie das damals erzählt haben, das ist auch in der Wissenschaft ein absolut fundierter Punkt, dass man sagen kann, hey, das ist wahr, was in der Bibel steht und das ergibt alles Sinn, okay? Also meine kleine Einladung, mein kleines Intro heute zu dieser Bibelstelle, warum sie einfach Power hat und warum es sich lohnt, dass wir dort hineinschauen. Sehr schön. Ich würde gerne noch kurz beten für die Predigt und dann starten wir mit dem ersten Punkt. Danke Gott, dass du hier bist. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Gott, wir danken dir so sehr, dass wir lesen dürfen, die Geschichten, die du mit Menschen geschrieben hast und dass sie auch unsere Geschichte berührt. Gott, wir bitten dich, dass du die Predigt segnest, dass es dein Wort ist und nicht mein Wort. Ja, dass du heute sprichst zu unseren Herzen. Gott, wir lieben es, die Bibel zu lesen und wir wünschen uns mehr von dem Verständnis darüber, was du uns sagen möchtest. Sei einfach unser Gast heute Morgen. Wir laden dich ein, sprich zu uns, wirke. Ja, und nutz diesen Gottesdienst zu deiner Ehre, sodass wir gestärkt nach Hause gehen können und mitnehmen können, was du von uns möchtest, was du für uns vorbereitet hast und was du uns sagen wolltest. Amen. Amen, Amen. Der erste Punkt, den ich für dich mitgebracht habe, der mich an dieser Geschichte begeistert, ist, Menschen suchen nach Gott, man muss nur mal innehalten und sie wahrnehmen. Menschen suchen nach Gott, man muss nur mal innehalten und sie wahrnehmen. Jesus und seine Jünger waren unterwegs und haben viel getan. Jesus hat ihnen gezeigt, wie sie beten können für andere, wie sie das Evangelium teilen können, wie sie davon zählen können, dass Jesus Christus wirklich Gott ist. Und die haben sich einfach überarbeitet, so nenne ich es mal platt, ja. So sehr, dass die vergessen haben zu essen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne das, okay? Du bist so drin und du tust, was du auch gerne tust und du vergisst zum Essen, dann ist es immer gut, wenn du eine Ehefrau hast oder Jesus Christus, der sagt, hey Leute, wir haben so viel gemacht, ihr braucht eine Pause, ihr müsst essen. Und das war sein Plan, ja, das war sein Plan. Komm, wir machen hier mal einen kurzen Break, es geht weiter, wir essen was, wir stärken uns und dann geht's voran. Aber die Menschenmasse, die hatte was ganz anderes vor. Und das ist nicht nur eine Besonderheit hier. Es ist schon immer so, dass Jesus gesehen und beobachtet wurde. Gut und nicht so gut. Aber es wurde immer geguckt, was macht er. Und es gab eine Vielzahl an Leuten, die ihn tot sehen wollten. Da lesen wir gegen Ende immer mehr von. Aber es gab eine Vielzahl an Menschen, die gesagt haben, irgendwas ist dort, was wir brauchen. Also spricht sich das rum, die hatten ja keine Telefone oder sonst was. Es spricht sich rum, ja, Jesus und die Jünger wollen den direkten Weg übers Wasser nehmen, ja, Luftlinie, und trotzdem ist die Menschenmenge schneller an dem Ziel wie sie selbst. Ich sag euch, das hätte mich schon gestört. Ich habe meinen Plan, ich will, dass meine Leute auch gestärkt sind, um da irgendwie dann den Menschen auch wieder begegnen zu können und Gutes tun zu können. Und diese neugierigen Menschen stehen also auf, oder stehen vor ihm besser gesagt, sind da bei Jesus und belagern ihn, und auf einmal passiert was mit Jesus. Jesus sagt, hey, ich habe zwar meinen Plan, aber ich glaube, den muss ich hier unterbrechen. Und wir lesen, dass er Mitgefühl bekam, ja. Und da, ich glaube, das ist etwas für uns, was auch unser Leben neu berühren darf. Ich glaube, wer Mitgefühl bekommt, wird aufmerksam. Wer Mitgefühl hat, ist aufmerksam. Und Jesus bekam Mitgefühl für diese Menschenmenge und er unterbrach seinen Plan und lehrte sie. Er nahm sich Zeit und lehrte sie und brachte ihnen alles bei, was sie wissen mussten. Ich weiß nicht, wie es dir in deinem Alltag geht, aber mir fällt es ganz schwer, meine Pläne beiseite zu legen, um innezuhalten für das, was gerade in dem Moment passiert. Meine Mutter ist mir ein Riesenvorbild, ja. Wenn es bei uns geklingelt hat und sie hat geputzt, gekocht oder sonst was, oder mein Vater war im Garten, beide sind ein Vorbild für mich, es wurde alles stehen und liegen gelassen. Weißt du bist reingekommen, du bist über den Staubsauger gestolpert, irgendwie, ja, es wurde das Essen, was für Mittag war, wurde warm gemacht. Wenn es nicht gereicht hat, hat man nochmal eine Currywurst und eine Pommes geholt oder man hat die Kühltruhe geplündert. Es ist egal, ja. Man hat unterbrochen das, was man vorhatte, um dem Menschen zu begegnen. Und ich glaube, da steckt eine tiefe Wahrheit drin. Da steckt eine tiefe Wahrheit drin. Die sogar noch weiter geht als dieses typische gastfreundlich sein und zu Hause seine Tür aufmachen. Hey, wenn wir innehalten in unserem Alltag des Lebens und sagen, Gott, beschenk uns mich neu mit Mitgefühl für meine Familie, für meine Freunde, dann werden wir merken, dass wir aufmerksam sind. Dass wir aufmerksamer werden für das, was Gott tun möchte. Menschen zu begegnen dort, wo sie stehen. Menschen zu begegnen, wenn sie suchend sind. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, hast du momentan Mitgefühl für eine Person? Hast du eine Person gerade in deinem Kopf, wo du merkst, das schlägt mein Herz? Oder bist du an dem Punkt, dass du sagst, hey Gott, beschenk mich neu mit deinem Mitgefühl. Beschenk mich neu mit deinem Mitgefühl für die Menschen um mich herum. Für die Menschen um mich herum, die dich noch nicht kennen, die dich suchen. Gott, ich bin hier. Mach es bitte nicht jeden Tag, aber manchmal darfst du meine Pläne ruhig durchkreuzen, damit Menschen dich sehen. Das ist eine absolut biblische Frage, die herausfordernd ist. Aber sie gehört dazu. Und Jesus macht es uns vor. Jesus macht es uns vor, indem er einfach innehält. Ja, und seine Jünger zum Glück nicht verhungern lässt. Da lesen wir ja gleich noch von. Jesus ist da und Jesus hat wahrgenommen, dass Menschen nach ihm suchen. Lass dich beschenken mit neuem Mitgefühl. Bete für Menschen, die du auf dem Herzen hast. Lad doch mal jemanden ein, deinen Arbeitskollegen, ja, deinen Kommilitonen, deinen Klassenkameraden. Ja, du brauchst deine Bibel dann nicht auf dem Tisch haben. Die kannst du da lassen, wo du sie immer liest. Sei einfach mal da. Hör zu, sei anwesend und lass dein Herz berühren mit der Geschichte, die dir gegenüber sitzt, weil jede Geschichte wertvoll ist und jede Geschichte Gott braucht. Der zweite Punkt, den ich für uns mitgebracht habe, ist, da wo Gott unterwegs ist, menschelt es. Ja, meine Autokorrektur bei Word hat nicht hingekriegt, menscheln zu korrigieren. Also irgendwie ja, steht das anscheinend nicht im Duden. Aber es drückt aus, was ich sagen möchte. Ja, da wo Gott unterwegs ist, da menschelt es. Und das ist etwas, was wir klar kriegen dürfen. Für uns ist Gott die heilige Person, die oben über uns wacht, ja, die am Ende irgendwie das letzte Wort hat, so ein bisschen sagt, hey, wo standest du während deinem Leben? Und wir haben so ein bisschen auch vielleicht manchmal ein Distanzgefühl gegenüber Gott. Und auch absolut nicht abzustreiten. Das Alte Testament spricht viel von so einer Distanz. Aber Gott ist doch irgendwie nah, aber es lässt sich nicht so ganz greifen. Hat sich alles geändert, als Gott seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat. Und wir merken es, weil wir können ja uns diese Menschenmenge nochmal angucken. Da ist alles menschlich. Ja, da ist ein Typ, der ist bekannt, der macht krasse Sachen. Ja, da gehe ich mal hin. Das will ich mal sehen. Ich bin neugierig. Vielleicht springt da was für mich raus. Ja, mal gucken. Vielleicht verteilt er auch Geschenke. Man weiß es nicht. Keine Ahnung, was die gedacht hatten. Aber ganz natürlich neugierig. Hä, wie war das? Hey, das war eigentlich gar nicht für dich. Nein, das solltest du eigentlich gar nicht wissen. Hä, wie war das? Darf ich da auch mal hingehen? Ich möchte es mal sehen. Ganz natürlich. Ganz normal irgendwie. Und wir lesen ja, dass es 5000 Leute sind. Und das Interessante ist, es stehen 5000 Männer. Das muss man an dieser Stelle, oder darf man so hinnehmen. Das ist die Zählart und Weise von damals. Es waren deutlich mehr als 5000 Leute, weil damals wurden aus unerklärlichen Gründen nur die Männer gezählt. Aber da waren ja noch die Frauen, die Kinder. Also wir können davon ausgehen, dass da bestimmt das Doppelte an Menschen war. Ja, und also es wäre vermessen zu behaupten, dass das eine perfekte Gruppe an Menschen gewesen wäre. Ja, da waren gebrochene Biografien dabei, Schmerz, Leid, Menschen, die alles verloren haben, Menschen, die nicht mehr weiter wussten, Menschen, die gesündigt haben. Da war der von der ganzen Palette an Zerbruch und Leid wahrscheinlich alles dabei. Und woran erkennen wir das? Weil Jesus Mitgefühl bekommen hat. Und Jesus bekommt Mitgefühl dort, wo es menschelt. Weil Jesus gekommen ist für dich und für mich. Also diese Menschenmenge ist eine riesengroße Menge an Menschlichkeit und es ist für Jesus kein Problem, mitten mit ihnen zu sein. Ja, und da bleibt es aber nicht stehen. Wir haben ja noch die Jünger. Ja, und da lesen wir schon, also die Jünger, da gibt es so viele Geschichten, wo es menschelt. Wo sie unterwegs sind, wo sie nicht mehr weiter wissen, wo Jesus das fünfte Wunder getan haben und sie verstehen es immer noch nicht und sie regen sich auf oder sie regen sich nicht auf, sie schlagen einem das Ohr ab, sie zweifeln. Ja, der Thomas kommt und sagt, du, ich weiß nicht, ob das stimmt mit Jesus, ich habe keine Ahnung. Es menschelt, auch bei den Jüngern und es ist in Ordnung. Jesus ist mit den Jüngern unterwegs. Und das, obwohl wir hier so eine auch für mich extrem witzige Geschichte haben. Die Jünger sind so, also diese symptomatische Geschichte mit dem Geld. Ja, sie selbst haben Hunger. Jetzt haben sie noch gewartet, sie haben noch mehr Hunger. Aber sie sind wenigstens so selbstlos und sagen, hey, nicht nur wir haben Hunger, die Menschen hier haben ja auch Hunger. Jesus, wir müssen die Leute mal gehen lassen, damit sie was zu essen bekommen. Und Jesus antwortet dann in Vers 37, gebt doch ihr ihnen zu essen. Ja, und wenn du mit Jesus unterwegs bist, in dem Ausmaße, wie die Jünger das waren, dann weißt du, irgendwas schlummert da. Wenn Jesus auf einmal sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Aber anstatt, dass sie schalten, haben sie ein ganz typisch menschliches Problem. Das Geld. das Geld. Das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit die alles zu essen gehen haben und können. Wie soll das funktionieren? Ja, das liebe Portemonnaie, wo der Glaube manchmal aufhört und schwierig fällt, ja. In einer Situation, wo irgendwie sich was anbahnt, haben die Jünger auch erst so ganz normale alltägliche Gedanken. Woher soll ich das Geld bekommen, um über 10.000 Menschen zu füttern? Über 10.000 Menschen zu füttern. Ihre logische Schlussfolgerung war eigentlich, dass Jesus sie zum Brötchen holen schicken will. Aber das war ja gar nicht die Schlussfolgerung. Jesus möchte ihnen ein Wunder schenken und ihnen fällt es schwer, das zu erkennen. Und ich möchte es nochmal betonen, Jesus ist mittendrin. Jesus ist mittendrin statt nur dabei. Jesus hat kein Problem. Jesus hat nicht seinen göttlichen Mantel an der Tür gelassen, in der Hoffnung, dass, falls ihn jemand anfassen sollte, dass der dreckig wird. Nein, er hat seinen Plan unterbrochen und er hat gesagt, hier sind die Zerbrochenen. Hier sind die kaputten Biografien. Hier sind die Menschen, die mich brauchen. Hier sind die Menschen, die Vergebung suchen, die ehrlich sind, die kommen, weil sie was von mir haben müssen. Hier sind die Menschen, mit denen ich und bei denen ich sein möchte. Und seine Jünger benutzt er. Ja, mit denen ist er die ganze Zeit zusammen. Die Menschlichkeit hält er auch aus. Warum? Weil Jesus selbst Mensch und Gott ist. Ja, er war hier auf dieser Erde und hat nicht gesündigt. Aber er hat vieles von dem, was wir erleben, durchgemacht und erlebt. Ja, ich sage immer so gerne, Jesus kam auf diese Welt, um uns auf Augenhöhe zu begegnen. Nicht Augenhöhe im Sinne von, dass wir wie Gott sind. Das werden wir niemals sein. Aber in Augenhöhe dessen, dass er uns zeigen möchte, ich empfinde nach, was ihr hier durchmacht und dafür komme ich. Jesus ist da, wo es menschelt. Und das liebe ich, weil ich selber merke, dass Gottes meine Wahrnehmung für Gott dort am stärksten ist, wo es irgendwie am kaputtesten ist. Meine schönsten Momente in meinem Dienst als Pastor habe ich dann, wenn ich Menschen durch einen Trauerprozess begleiten darf. Wenn eine Beerdigung geplant wird. Nicht, weil Sterben schön ist, darum geht es mir nicht. Aber ich merke, wie nah Jesus an dem Menschen ist, wenn du am Tisch sitzt mit einer Frau, die ihren Mann verloren hat, die nicht anders kann, als zu schreien und zu weinen. Und ich kann nicht anders, außer mitzuweinen und zu schreien. Und irgendwie ist Gott mittendrin. Und du weißt, irgendwie ist Licht am Horizont. Keine Ahnung wann, keine Ahnung wie, aber dort ist Licht am Horizont. Oder wenn jemand zu mir kommt und sagt, du, ich glaube, ich lebe hier nicht richtig. Ich glaube, dass Gott das nicht gefällt, was ich mache. Ich kann nicht mehr, ich brauche Gott. Kannst du mit mir beten? Dann stehe ich da nicht und sage, geh weg, ich bin Pastor, was soll das? Nee, dann spüre ich, wie Gott ganz nah kommt, weil ein Mensch erkannt hat, dass da mehr ist, als das, was er um sich herum sieht. Und er ist offen für das, was passieren darf. Vergebung vom Kreuz kommt in seinem Leben und die Tränen fließen, weil Aufatmen möglich ist, weil Freiheit kommt. Und ich stehe da und ich denke mir so, das ist ein Wunder, das kannst du mit nichts erklären. Ja, Gott ist da, wo es menschelt. Jesus ist da, wo es menschelt. Gott ist bei denen, die schwach sind. Gott ist da, wo Schmerz, Zerbruch und Leid ist. Gott ist da und wartet darauf, dass Menschen ihn suchen, genauso wie sie sind. Und das ist eine gute Botschaft für dich und für mich, weil sonst wären wir heute Morgen nicht hier und hätten ein großes Problem. Im Psalm 34, Vers 19, da schreibt der Psalmist schon, nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Und das hat sich erfüllt. Jesus hat die Schafe ohne Herde gesehen und die Schafe ohne Hirten, Und er ist aktiv geworden. Mein dritter Punkt, den ich dir heute Morgen mitgebracht habe, und jetzt wird es spannend. Wer wenig hat, kann viel geben. Wer wenig hat, kann viel geben. Wir haben die neugierige Menschenmenge. Wir haben dieses ganze Szenario voller menschlichen Biografien, die Jesus aushält. Und auf einmal passiert ein Wunder. Jesus begegnet diesen Menschen, indem er ihnen zu essen gibt. Er reagiert darauf, dass die Jünger sagen, hey du, die brauchen was zu essen. Er sagt, ja, gebt ihr ihnen doch. Die Jünger diskutieren erst übers Portemonnaie, kriegen das dann irgendwie hin. Und dann hilft ihnen Jesus und sagt, okay, komm, was habt ihr noch? Was habt ihr noch zu geben? Habt ihr noch was hier? Und die Jünger machen sich so ein bisschen auf den Weg. Und das Einzige, was sie finden, sind 5 Brote und 2 Fische. Ja, ich würde mal sagen, für 10.000 Leute ein bisschen dürftig. Es ist so ein bisschen so, wie wenn ich heute Morgen eine Packung Cracker mitgebracht hätte. Und wir essen heute Mittag. Ich lade euch ein. Okay? Gut, jetzt sagst du, das ist hier eine XXL-Packung, extra dünn. Ja, warte mal. Euch ein. Ja. Heute Abend bei mir gibt es Abendessen. Ich weiß, ihr habt alle Hunger. Wir haben den ganzen Tag nichts gegessen. Ich hoffe, das reicht. Ja. Ich glaube, so haben sich die Jünger auch ein bisschen gefühlt. Ja. Du drehst dich um, siehst die Leute, du guckst dir deinen Keks an und du sagst, okay, Jesus, das haben wir zusammengekratzt gekriegt. Ja. Und Jesus wäre nicht Jesus, wenn er nicht das tun würde, was er tut. Er nimmt es und er sagt, okay, gucken wir mal, was sich machen lässt. Und da kommen wir zu unserem Kernvers. Unser Kernvers der ganzen Geschichte, Vers 41. Da lesen wir 42, danke. Oder, nee, ist 41, ich habe mich verschrieben. Ja, das ist mir aber gestern erst aufgefallen. Naja. Jesus nahm den Tuck-Cracker, ja. Jesus nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel und dankte Gott dafür. Hey, danke Gott, dass du uns versorgst. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die 2 Fische ließ er unter allen verteilen. Danke Gott. Und jetzt geht's los. Und das ist entscheidend an dieser Geschichte. Jesus dankte nicht und ging selber los. Jesus sagte, hey Uwe, ich nehme dich mal, hier, nimm das mal und verteil. Und da passiert das Wunder. Die Jünger verwirrt, ja, weiß ich auch nicht, was noch in denen los war, gehen los und bei jedem Mal abbrechen, wo sie ein Stück Brot geben, muss dieses Ding ja nachwachsen, sonst funktioniert das nicht. Und sie geben und sie geben und sie geben und die Hand wird nicht leer. Und ich wette, relativ schnell, nach 5, 6 Mal haben sie gemerkt, hier passiert Gottes Wunder durch meine Hände. Hier passiert Gottes Wunder durch meine Hände. Und sie verteilen. Ich will gar nicht wissen, wie lange das gedauert hat, 10.000 Leute Essen zu geben. Das waren ja nur 12 Jünger. Aber sie verteilen, verteilen, verteilen und erleben Gottes Wunder durch ihre Hände. Und das, meine Lieben, das ist ein riesengroßes Sinnbild dafür, dass Gott, wenn er wirkt durch uns, großartige Dinge tun kann. Es lässt sich auf heute übertragen. Ja, wir haben keine Brote für die Suchenden und wir haben auch keine Brote für die Zerbrochenen, aber Gott sagt immer wieder, dass er durch deine und meine Lebensgeschichte Menschen berühren und begegnen möchte. Er möchte deine und meine Lebensgeschichte nutzen, um Menschen zu zeigen, dass dort Gott ist. Dein Zeugnis, wie du den Tod deines Nächsten verarbeitet hast, wie du deine Arbeitsstelle gefunden hast, wie du Kraft bekommen hast, um dein Studium zu schaffen. Das sind alles Geschichten, die Menschen zeigen, dass Gott real ist. Und deswegen diese Übertragung, wer wenig hat, kann viel geben. Weil ich glaube, hier sitzen einige, die sich die Frage stellen, was habe ich zu geben? Was habe ich zu geben? Will Gott überhaupt durch mich wirken? Was kann Gott machen? Ich kann kochen. Ich kann grillen. Ich kann nicht viel. Und Gott sagt, doch, wer wenig hat, kann viel geben, weil ich bin mit dir. Mach dein Haus auf, mach den Grill an, setz dich mit den Menschen am Tisch, hör ihre Geschichte, verurteile sie nicht, frag, was in ihnen los ist. Und wenn die Rückfrage kommt, hey, kennst du sowas, wie bist du damit umgegangen? Dann erzähl, wie Gott dir begegnet ist. Dann erzähl davon, wie er Gebete erhört, wie er nah an deinem Herzen ist und dich tröstet, wie er dich niemals vergisst, wie er dich durchtragen wird und wie er ganz am Ende als Sieger wiederkommen wird, damit wir, die an ihn glauben, in Ewigkeit leben. Und das ist die Geschichte, das ist die Übertragung, das ist die Botschaft aus diesem ganzen Kapitel. Wer wenig hat, kann viel geben. 5 Brote, 2 Fische haben nicht gereicht, aber sie reichten, weil Gott es gesegnet hat. Weil Gott es gesegnet hat. Die Band, dürft euch gerne bereit machen. Wir haben eine Aufgabe in unserem Leben. Ja? Unsere 80 Jahre Zeit einfach Gott zu geben. Anzuerkennen, dass wir ihn brauchen. Dass wir Suchende sind und Suchende waren. Dass wir ihn und seine Wiederherstellung brauchen. Und da nicht stehen zu bleiben und zu sagen, Gott, ich habe nicht viel, aber was habe ich und was kann ich geben? Und wenn du das tust und es Gott immer wieder hinlegst, dann wird er es nehmen und sagen, danke, dass du es mir gibst. Ich setze meinen Segen darauf, weil ich möchte, dass Menschen mich kennenlernen. Und Jesus hat die Jünger, die Menschen, den Jünger benutzt, um den Suchenden Essen zu geben. Und das glaube ich zutiefst, dass hier jede einzelne Geschichte, die hier sitzt, etwas zu geben hat. Das ist mein Herz, was ich heute Morgen mitgebracht habe. So bin ich hier hingekommen, um dir zu sagen, ich glaube, jeder Einzelne hier hat etwas zu geben und deine Geschichte ist wertvoll. Deine Geschichte ist wertvoll und es ist in Ordnung, dass du menschelst. Es ist in Ordnung, dass du suchst. Es ist in Ordnung, dass du zweifelst. Es ist in Ordnung, dass du Fragen hast. Aber sag Gott, hier bin ich. Was kann ich tun? Und Gott wird sagen, hey, das ist der nächste Schritt. Und er wird dir Mitgefühl schenken. Mitgefühl für deine Menschen. Und er wird dich zeigen, wer Gott sucht und wen du darin begleiten darfst. Und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für dich. Das wünsche ich mir für uns. Dass wir das mehr und mehr erkennen. Und dass Menschen Wiederherstellung erleben. Ja? Ich möchte mit einem letzten Satz enden. Es ist alleine Gottes Gnade und Gottes Kraft, durch welche die Jünger den suchenden Menschen Brot und Fische geben durften. Es ist alleine Gottes Kraft, die dich befähigt, für Menschen da zu sein und ihnen Trost zuzusprechen. Amen.